Detektor FM. Zurück zum Thema.
Am Wochenende wählt Georgien ein neues Parlament. Und bei allen Unterschieden sind sich nahezu alle Parteien in einem Punkt einig. Das kleine Land im Kaukasus soll in die NATO und in die Europäische Union. Die dazu notwendigen Reformen der vergangenen 15 Jahre sind vorbildlich. Doch in Brüssel stoßen die georgischen Ambitionen auf Vorbehalte. Warum eigentlich? Dazu spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Alex Hertel, der im vergangenen Monat in Georgien war und genau dieser Frage nachgegangen ist. Hallo Alex.
Hallo.
Georgien ist eine ehemalige Sowjetrepublik und liegt eher in Asien als in Europa. Mal total naiv gefragt, warum will man als Georgien in die EU?
Naja, da muss man nur mal in die Vergangenheit Georgiens blicken. Sowjetrepublik, du hast es gesagt, da gibt es ja einige, die danach schnell sich abwenden wollten vom großen Bruder, wenn man zum Beispiel ins Baltikum guckt oder nach Polen. Und in den 90ern war Georgien eines der ärmsten Länder Europas. Es gab eine riesige Korruption, das organisierte Verbrechen war sehr verbreitet, es gab Kidnappings, Morde auf den Straßen, Anschläge. Und man wollte nicht mehr dieses Chaos, aber auch nicht eben zurück zu Russland, diese Bindung, und hat dann relativ schnell gesagt, man will in die EU und NATO. Und richtig Fahrt aufgenommen hat das 2003 eigentlich erst mit der sogenannten Rosenrevolution, wo Mikhail Saakashvili, den man vielleicht hierzulande auch kennt, an die Macht gekommen ist. Und der hat diese Reform angefangen durchzusetzen. Die Polizei fast komplett neu aufgebaut, auch den Justizapparat. Er hat die organisierten Verbrecher, die den Staat eigentlich beherrscht haben, in den Knast gesteckt oder die sind aus dem Land geflohen. Und er hat auch die Wirtschaft zumindest zu einem Teil modernisiert. Und das hat man gesehen, es hat gewirkt. Auch die Europäische Union war da erstmal sehr positiv gestimmt. Deswegen ist Georgien seit 2009 Mitglied der östlichen Partnerschaft, wie etwa die Ukraine oder Moldawien. Seit 2014 auch im europäischen Freihandelswirtschaftsraum. Und ab 2016, seit diesem Jahr, gibt es ein Assoziierungsabkommen, also die Vertiefung dieser Partnerschaft, wie eben mit Moldawien und der Ukraine.
Also absolut vorbildlich. Warum oder inwieweit ziert sich denn die EU jetzt da mit Georgien?
Naja, dieses Assoziierungsabkommen war mal als Vorstufe zur Beitrittsverhandlung gedacht. Dann kam aber auch ein bisschen die Ukraine-Krise dazwischen, wo man gemerkt hat, vielleicht ist das doch nicht so einfach mit diesen ehemaligen GUS-Staaten. Aber im Prinzip sind es drei innenpolitische Gründe in Georgien. Das ist der heutige Stand der Wirtschaft trotz der Reform. Das sind gesellschaftliche Reformen, die noch nicht komplett durch sind. Und das sind auch innere Konflikte in Georgien und natürlich auch die veränderte Situation in Europa.
Dann gehen wir doch mal der Reihe nach vor. Sprechen wir zuerst über die Wirtschaft. Da hat sich in letzter Zeit einiges zum Besseren gewendet, sagen Beobachter. Ist das wirklich so?
Es gab Modernisierung und man sieht zum Beispiel in der Hauptstadt Tbilisi neue Hochhäuser. Auch alte Wohnhäuser werden renoviert, auch nur zum Teil. Viel verfällt auch. Die großen Probleme liegen aber im Hauptwirtschaftssektor des Landes, nämlich der Agrarwirtschaft. Die Erde vor Ort ist sehr gut, Schwarzerde, ähnlich wie in der Ukraine, aber, und ich habe das selbst vor Ort gesehen, die Abbaumaßnahmen, das ist ja sehr althergebracht, da wird mit der Hand geerntet, auch nur in kleinen Margen. Die Qualität schwankt, ein Beispiel ist da der georgische Wein, der Kennern durchaus ein Begriff ist und den man hierzulande auch gerne trinkt, aber ich habe mir da erzählen lassen, also wenn man 10 Flaschen bestellt, dann kann es sein, dass 4 sehr gut sind und 6, naja, so lala, weil die Apfelanlagen zum Beispiel alt sind und die Korken irgendwie nicht halten. Also das sind ja fundamentale Probleme da. Und eben der Export, gerade nach Europa, Mitteleuropa, der ist auch sehr teuer. Also Flasche Wein, um das Beispiel aufzugreifen, der würde hier im Supermarkt ungefähr 9 € kosten, der billigste. Wenn man die Preise hier kennt, dann weiß man, für die meisten Weintrinker wäre das immer noch Luxus.
Jetzt heißt ein EU-Beitritt ja aber nicht nur wirtschaftlich mithalten zu können, sondern eben auch Teil einer Wertegemeinschaft zu werden. Gerade mit Blick auf Russland, Verfolgung Andersdenkender, Verfolgung Andersliebender. Wie sieht's da in Georgien aus?
Das ist in der Tat ein Problem. Georgien hat eins der modernsten Antidiskriminierungsgesetze seit 2 Jahren, aber im Alltag wird es nicht angewendet. Denn am homophobsten ist die Polizei. Da gibt es also Berichte, dass Gefangene in Gefängnissen separat untergebracht werden, wenn sie homosexuell sind, dass sie von separaten Tellern essen müssen. Und natürlich auch die Verfolgung auf der Straße, auch dass man mal Schläge kassiert, ist nicht nur in der Bevölkerung verbreitet, so wie ich mir es erzählen lassen habe, sondern eben auch vom Justizapparat. Also diese Reformen existieren auf dem Papier, aber bei der Durchsetzung hapert es eben noch. Und das sieht man auch in der EU. Man muss aber sagen, ohne dass das böse klingen soll, das ist das geringste Problem auch für Europa. Viel größer wiegen da eigentlich die inneren und äußeren Konflikte Georgiens.
Die Regionen Abchasien und Südossetien sind da immer wieder im Gespräch. Regionen, die sich mit dem Zerfall der UdSSR für unabhängig erklärt haben. Allerdings streckt Russland da immer wieder die Hände nach aus. Zuletzt 2008 während des 5-Tage-Kriegs. Wie positioniert sich die EU denn da?
Die übernimmt so ein bisschen das Dogma der NATO, die sagt no pending conflicts, also wir nehmen kein Land auf, in dem die Grenzen nicht geregelt sind. Und genauso ist das vor allem mit Südossetien. Ich habe mir diese Grenze aus der Nähe angeguckt, da gibt es auch eine EU-Mission, mit der wir unterwegs waren. Da ist eine Landgrenze, die wurde gebaut, auch wenn sie von Georgien nicht anerkannt wird. Auf der anderen Seite sind russische Basen und da stehen russische Soldaten und überwachen, dass kein Georgier mehr über die Grenze kommt. Das heißt, Südossetien ist eigentlich faktisch weg, nur in Georgien kann man das nicht sagen, weil das politischer Selbstmord wäre. Also zu sagen, Südossetien gehört nicht mehr zu Georgien, weil über alle Parteien hinweg sagt man offiziell, Südossetien muss zurück. Und wenn das nicht geklärt ist, dann gibt es einfach keine Beitrittsverhandlungen weder zur NATO und noch zur EU. In diesem Zwiespalt wird Georgien bleiben. Sie wollen das zurück. Sie wissen, sie bekommen es nicht, können es aber nicht zugeben.
Nochmal zurück auf dieses Assoziierungsabkommen, also das Verhältnis Georgien-EU. Eigentlich hätten die Georgier seit diesem Jahr ja eigentlich die Freiheit gehabt, in die EU frei einzureisen, Visafreiheit zu bekommen. Vor dem Hintergrund der Flüchtlingskrise allerdings hat sich dann der bayerische Innenminister Joachim Herrmann hingestellt und gesagt, mit den georgischen Diebesbanden, das sind die allerschlimmsten, die sind auch in Europa hier wahnsinnig aktiv. Wenn wir die reinlassen, kommen sie eben auch in unser Land, kommen sie nach Deutschland. Und die Visafreiheit war mit einem Mal passé. Wie kann das sein?
Ja, das ist eine gute Frage. Diese Diebesbanden gibt es. Ich habe ja vorhin gesagt, dass viele Verbrecher geflohen sind aus Georgien Anfang des Jahrtausends. Die sind aktiv, auch in Deutschland. Aber das Problem ist, wenn man auf die Statistiken schaut, nicht so riesig, wie es Joachim Herrmann gemacht hat. Und wenn man sich auch anschaut, wie konzertiert das zusammen mit einem Artikel in einer großen Zeitung veröffentlicht wurde, kurze Zeit, wenige Tage bevor diese Visa-Liberalisierung durchgesetzt werden sollte, da stand also eine Agenda dahinter. Man wollte das in Deutschland nicht, man wollte den rechten Wählern nicht erklären, jetzt lassen wir noch so ein paar Osteuropäer rein, die auch schon fast aussehen wie Araber. Das ist, glaube ich, die Lesart. Und auf der anderen Seite, der EU kam das ein bisschen entgegen. Es gab eigentlich eine Empfehlung der Kommission, die gesagt hat, ja, Visafreiheit bitte, ähnlich wie für die Türkei, aber der Konflikt mit der Türkei sorgte auch dafür, dass man sich gedacht hat, naja, wir können nicht die Georgier reinlassen und die Türkei nicht. Also war man ganz froh, dass die Deutschen gegengeschossen haben und man dann sagen konnte, naja, okay, machen wir nicht. Wir gucken mal, wir haben das Ganze verschoben. Jetzt im Oktober, kommende Woche, soll wieder in Brüssel verhandelt werden. Was dort passiert, das konnte nicht mal der EU-Botschafter in Georgien mir beantworten. Der hat gesagt, da muss man schauen, wer im Zweifelsfall wieder Widerstand leistet.
Müssen wir nochmal einen kurzen Blick auf die Wahl jetzt am Wochenende werfen. Wie wahrscheinlich ist es, dass es da zu einem Regierungswechsel in Georgien kommt und welchen Einfluss hat das vielleicht auch für das Verhältnis zur EU?
Also ein Regierungswechsel in der Form wird es nicht geben. Der georgische Traum, der jetzt mit absoluter Mehrheit regiert, der wird wahrscheinlich eine Koalition gehen müssen mit der Partei, die vorher regiert hat, von Saakaschwili. Die sind eigentlich nah beieinander, was ihre Standpunkte anbetrifft. Da geht es auch immer um innenpolitische Fragen, auch wer da gemocht wird und wer nicht, wie die Georgier wählen. Das heißt, die absolute Mehrheit ist weg. Man wird zusammengehen müssen, aber für das Verhältnis zur EU oder das gewollte Verhältnis wird das eigentlich keine Veränderung haben. Aber gerade mit Blick aufs Assoziierungsabkommen, wenn die EU weiterhin quasi das Stöckchen hinhält, aber es nicht wirft, ähnlich wie in der Türkei, dann wird irgendwann der Frust groß und dann muss man gucken, ob sich nicht die Georgier vielleicht doch nochmal anders orientieren wollen.
Sagt mein Kollege Alexander Hertel über die Wahlen in Georgien. Das kleine Kaukasusland will eigentlich in die EU und in die NATO, aber die beiden Organisationen, die zieren sich, haben da noch ein bisschen ihre Vorbehalte. Warum, das hat uns Alex erklärt. Danke.
Bitte, bitte.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.